Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen mal wieder in der Gesundheitswerkstatt mit Moritz und mir. Wir wollen heute mit euch vegetarische und vegane Ernährung ein bisschen genauer beleuchten, weil das eine Frage ist, die ganz oft auf uns zukommt im Bekanntenkreis und in der Praxis. Und neben all den ethischen, ideologischen Themen, die man hier jetzt in stundenweiser Podcast-Folge auseinandernehmen könnte, versuchen wir es jetzt heute echt einfach runterzubrechen auf die reine Nährstoff- und medizinische Ebene. Das fällt uns auch selber gar nicht so leicht. Aber lieber Moritz, vegane, vegetarische Ernährung kann sehr gesund sein, muss es aber überhaupt nicht. Wie kann man darauf blicken?
Bei jeder Ernährungsform geht es ja darum, dass man die Makronährstoffe und die Mikronährstoffe adäquat deckt. Und wenn man über vegetarisch-vegane Ernährung spricht, dann geht es eigentlich ganz oft nur um die Mikronährstoffe. Also viele Leute haben dann schon mal von Vitamin B12 und von Eisen und vielleicht von Jod gehört. Da gibt es aber noch ein paar mehr, die, wenn man sich eben ohne Fleisch und gegebenenfalls auch ohne Milchprodukte ernährt, wert sind, dass man darauf achtet. Zum Beispiel das Calcium. Da haben wir in der Osteoporose-Folge drüber gesprochen. Noch mehr fehlt mir aber in dieser Diskussion eigentlich das Protein, also das Eiweiß.
Ja, da hake ich gleich rein, weil das ist ja, also das bewegen wir ja oft, das Thema Proteine. Und ich weiß oft, dass das erstmal so besetzt, dass man irgendwie so Bodybuilder vor sich sieht. Und wenn ihr Bock habt auf die Osteoporose-Folge, ich finde, da kommt es ganz gut raus, dass wir halt Protein gar nicht nur für den Muskelaufbau brauchen, sondern zum Beispiel auch für den Knochenaufbau, für das Kollagen, für diverse Gewebetypen in unserem Körper brauchen wir das Protein. Also wenn ihr braucht jetzt euch nicht abgestempelt fühlen als Bodybuilder oder Muskelprotze, wenn ihr auf euren Proteingehalt schaut, sondern es gerade fürs Alter, um euren Körper relativ robust zu halten, super wichtig. Und eben bei zum Beispiel veganer Ernährung, aber auch vegetarischer Ernährung, muss man da wie gezielt nochmal drauf schauen, dass man das hinbekommt, weil das mit klassischen Weizenprodukten nicht möglich ist.
Genau, letztlich die allermeisten Leute sind aus meiner Sicht Protein unterversorgt. Bei der vegetarisch-veganen Ernährung fällt es aber mir ins Gewicht, weil was hat viel Eiweiß? Naja, Hühnchen oder überhaupt Fleisch hat viel Eiweiß.
Fisch.
Und die Milchprodukte haben tendenziell mehr Eiweiß. Und das muss man ein bisschen planen. Und da gibt es aus meiner Sicht Sinn, das tatsächlich mal zu tracken, wie wir das hier auch schon oft vorgeschlagen haben, und einfach zu gucken, decke ich meinen Tagesbedarf? Weil speziell, wenn man jetzt über vegetarisch-vegane Ernährung spricht, dann kommen schnell die Fragen oder dann im Internet die große Diskussion, okay, wie ist es denn mit den Eiweißquellen und der Qualität, also Lysin und, also es gibt dann verschiedene Aminosäuren, die so zusammengefaltet werden und dann diese Proteine bilden. Und dann verzetteln sich die Leute und sagen, ja, aber das ist essentiell und das ist hier nicht drin und deswegen musst du auch das essen und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Nebenschauplätze oder Fragen bei der Frage nach dem Protein. Aber die allerwichtigste ist, deckt ihr euren Tagesbedarf? Und da kann man als Hausnummer sagen, dass so 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist eine super Hausnummer. Oder 1,6. Oder wenn ihr viel Sport macht, vielleicht auch 2. Oder wenn ihr Gewicht verlieren wollt, würde ich auch ein bisschen höher ansetzen und so. Also bei mir, ich wiege jetzt gute 80 Kilo, dann wären es irgendwie so über den Daumen 150 Gramm Eiweiß, die ich versuche am Tag zu essen. Und es ist relativ einfach zu checken. Also wenn man Kalorien trackt, das ist einigermaßen kompliziert, weil man dann in die App alles reinhauen muss. Jetzt ist es viel leichter mit diesen Möglichkeiten, das einfach abzufotografieren, aber da muss man das immer wiegen und dann ist es auch nicht ganz genau. Das ist ziemlich, ziemlich aufwendig. Aber Eiweiß zu checken, weil für ein paar Tage ist eigentlich gar nicht so schwer, weil man halt hinten auf die Packung guckt und schaut, was ist da pro 100 Gramm drin und dann schreibe ich es auf und addiere das über den Tagesverlauf zusammen und dann habe ich ganz gut eine Idee, wo ich am Ende des Tages lande.
Und ja, das
in meinen Mentorings, da war es eben oft so, dass die Leute meinen, ja, nee, Eiweiß ist kein Thema, da esse ich genug. Und dann haben sie es gemessen und waren selber immer ganz erstaunt, dass sie halt nur irgendwie bei 30, 40 Gramm pro Tag landen. Und die Erfahrung, die die Leute dann gemacht haben, wenn sie mehr Eiweiß gegessen haben, war letztlich die Bestätigung dessen, was auf der theoretischen Ebene alles dafür spricht. Also mit Sättigungsgefühl und leichter Kalorienbalance halten und bessere Regeneration und sowas. Das müsst ihr uns dann auf eine Art nicht glauben, sondern ihr könnt es einfach testen und dann werdet ihr eine Erfahrung machen und die ist vermutlich so wie unsere und die, die meine Klientinnen und Klienten damals hatten. Und da geben wir euch jetzt ein paar sehr praxisnahe Tipps.
Genau, wir geben euch jetzt ein paar Tipps, wenn wir quasi auf die Makronährstoffe schauen, für die Proteine und danach schauen wir nochmal auf die Mikronährstoffe auch.
Yes.
Und mit dem Tracken vielleicht nochmal kurz, für manche Menschen ist es einfach was ganz Unangenehmes und ihr müsst es gar nicht lebenslang machen sozusagen. Es reicht wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln einmal, weil zum Beispiel bei dieser Frage nach veganer Ernährung, da sagen dann immer ganz viele, ja, aber ich esse ganz viel Hülsenfrüchte. Und ich bin ein riesen Fan von Hülsenfrüchten. Wir haben hier eine ganze Palette an Hülsenfrüchten in unserem Regal stehen. Und Hülsenfrüchte sind aus diversen Dingen super gut. Also die haben nämlich super viele Ballaststoffe. Die sind relativ klimaneutral. Die sind super. Wenn man es aber dann mal auf die 100 Gramm runterrechnet, die man dann wirklich auf seinem Teller hat, dann kommt da gar nicht mehr so viel Protein bei rum. Also da lohnt sich das wirklich einfach mal, wenn man diese Teller vor sich hat, auszurechnen, um festzustellen, in der Dichte und im Vergleich zu den Kalorien, wie viel kommt denn dann eigentlich bei rum?
Genau, weil das können wir uns jetzt einfach ganz konkret angucken. Wenn man 100 Gramm gekochte Linsen hat, dann sind da 8 bis 9 Gramm Protein drin. Das heißt, ich, wenn ich jetzt hypothetisch mich nur von Linsen ernähren würde, gekocht, dann müsste ich irgendwie 1,5 Kilo Linsen oder 2 Kilo gekochte Linsen futtern, um meinen Tagesbedarf zu decken.
Ich glaube ehrlich gesagt, das bezieht sich hier auf die Trockengrammzahl. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das gekocht ist.
Ich glaube schon. Wir haben es uns nämlich rausgeschrieben.
Das recherchieren wir nochmal für euch. Fürs nächste Mal, aber rundum, also wenn ihr so einen Teller habt, ja, wo ihr jetzt vielleicht, ihr habt einen Linsensalat oder so und ihr habt da vielleicht so 3 fette Esslöffel Linsen drauf, dann sind das, würde ich denken, nicht mehr als 10 Gramm Protein, die ihr dabei wirklich rumbekommt.
Pass auf, jetzt machen wir einen kurzen Cut, recherchieren das und dann sagen wir es euch gleich. Pause. Und wir sind wieder zurück.
Ich muss leider meinem Mann recht geben. 100 Gramm gekochte Beluga-Linsen haben 8 bis 9 Gramm Eiweiß und entsprechen 5 bis 6 gehäuften Esslöffeln. Also das würde ich vielleicht so gerade schaffen für ein Mittagessen. Du würdest vielleicht mehr schaffen. Aber das ist ja dann, wenn ich sage, ich würde eigentlich, das ist auch so eine Faustregel, versuchen, mit jeder Mahlzeit ein Drittel von meinem Proteinbedarf zu schaffen. Also bei mir ist es jetzt so, ich wiege knapp 60 Kilo, das heißt, ich versuche vielleicht 90 Gramm Protein am Tag zu schaffen. Dann wäre es gut, wenn ich mit einer Mahlzeit schon ungefähr 30 Gramm schaffen würde. Das würde ich hier einfach niemals schaffen. Ich würde niemals 18 gehäufte Esslöffel Beluga-Linsen runterkriegen und das würde auch meinen Kalorienbedarf sprengen. Kurzum, Quintessenz. Genau, Hülsenfrüchte sind super, decken aber nicht euren Proteinbedarf.
Genau, Hülsenfrüchte sind bedingungslos super. Die haben tolle Mikronährstoffe auch drin, die haben ganz viel Faserstoffe, also Ballaststoffe. Ihr könnt eigentlich nicht genug Hülsenfrüchte futtern aus unserer Sicht. In Bezug auf das Protein werden die aber immer so als der Proteinlieferant bei veganer Ernährung präsentiert und da fallen sie halt in der Hinsicht ein bisschen zurück, dass relativ gesehen oder beziehungsweise absolut gesehen es dann auch gar nicht mehr so viel Protein ist und ihr realistisch gar nicht so viel Bohnen und Kichererbsen und Linsen futtern könnt, dass ihr damit euren Bedarf gut deckt, beziehungsweise nur mit minutiöser und richtig akkurater Planung, dass es dann auch keinen Spaß mehr macht. Mit den Nüssen ist es ein bisschen ähnlich. Da sagen dann auch viele, ja, Nüsse haben doch so viel Protein und das stimmt. Also Mandeln zum Beispiel, da haben 100 Gramm circa 21 Gramm Protein. Das Dilemma bei den Nüssen ist und bei den Saaten, dass die auch total viel Fett haben. Das heißt, wenn ihr euch jetzt so eine Handvoll Erdnüsse oder Mandeln reinzwitschert, dann habt ihr zwar die 20 Gramm Protein, ihr habt aber auch direkt irgendwie 600 Kilokalorien an Nährwert aufgenommen. Und das ist ungefähr Pias halber Tagesbedarf.
Je nachdem, oder Drittel Tagesbedarf wäre das tatsächlich. Das wäre schon eine Hauptmahlzeit dann sozusagen. Genau.
Das heißt, Nüsse sind auch super. Auch gegen Nüsse haben wir nichts. Im Gegenteil, sind super Snack, haben auch Protein. Aber in der echten Welt ist es dann auch ja schwierig, damit den Proteinbedarf zu decken. Was aber super Eiweißlieferanten auch bei einer veganen Ernährung sind, wäre, liebe Pia?
Ja, genau, die super Tofu-Produkte oder Sojaprodukte. Da gibt es ja unterschiedliche Formen und ich fülle die ja auch immer gut in unserem Kühlschrank auf und ein. Und da ist das proteinreichste Produkt der Seitan. Ist tatsächlich, glaube ich, ein Weizenprodukt. Aber der ist sozusagen auf die Kaloriendichte super proteinreich. Also wir hauen uns da manchmal einfach zum Salat. Ich glaube, also ich bin ja tatsächlich vegetarisch geboren sozusagen. Ich bin vegetarisch groß geworden, habe mit Fleischprodukten wenig Erfahrung. Ich stelle mir aber vor, wenn jemand anderes so sein Caesar Salad isst, heißt ja so, oder? Also mit Hähnchenstreifen oder Putenbrust oder was das ist. Das kann man super auch mit Seitan machen. Also den einmal kurz ein bisschen anbraten und dann hat man Geilen Salat mit viel Protein. Der hat auf 100 Gramm, hat der 25 bis 30 Gramm Protein. Und ich glaube auch, weißt du gerade, wie viel Kalorien der hat? 150 Gramm oder so auf 100 Gramm, 150 Kalorien auf 100 Gramm. Relativ dicht. Also der ist fast so dicht wie ein Proteinshake oder ein Magerquark oder ein Skier oder sowas. Also das ist zum Beispiel das Essen wie oft. Ein Salat mit ein bisschen Seitan drin oder Ofengemüse mit Seitan dazu, genau.
Und den Seitan, den hast du ein bisschen in unsere Küche gebracht. Ich glaube, der Witz auch beim Tofu und beim Tempeh ist, dass man ihn eben richtig zubereitet. Also wenn man jetzt so normalen Tofu kauft und den irgendwie ein bisschen schneidet und in den Salat packt und sagt, das schmeckt da wie Pappe oder sowas, das stimmt. Aber wenn man ihn, wie du sagst, ordentlich scharf anbrät, bisschen Knoblauch, Sojasauce, Agavendicksaft, einen Schuss Gewürze dazu, dann ist das echt ganz lecker.
Das ist richtig lecker, ohne dass ich jetzt zu tief tauche, aber ich war mal in einem buddhistischen Kloster und habe mir das von den Vietnamesen zeigen lassen. Boah, weil die haben die geilsten Tofu-Produkte und Sachen. Die marinieren den über Nacht und dann wird er richtig, richtig lecker. Das machen wir hier auch selten, aber wir haben zum Beispiel so eine Heißluftfritteuse, damit kann man den auch sehr lecker machen, aber auch in der Pfanne kriegt man den auch total lecker hin. Einfach anbraten, ein bisschen Sojasauce, vielleicht ein bisschen Agavendicksaft dazu noch und leckere Gewürze und dann kriegt ihr Tofu und Seitan oder Tempeh. Haben wir hier nicht so oft, können wir nochmal rumprobieren. Genau, kriegt ihr damit ganz gut Protein auf euren Teller.
Ja, das war jetzt schon ein Spezial-Insight-Tipp aus der Hartmannschen Küche. Wir hätten noch einen, der auch für Veganer super funktioniert.
Genau, wir haben uns mit den Nudeln so ein bisschen vorgetastet. Das ist ja auch erst so seit ein paar Jahren, dass man irgendwie überall Linsennudeln erstehen kann. Und wir waren da am Anfang, oder ich, ziemlich enttäuscht, wenn der Moritz da seine Linsennudeln gekocht hat. Ich fand die einfach überhaupt nicht lecker. Und jetzt haben wir aber, glaube ich, zwei Marken gefunden. Die finden wir ganz lecker. Da gibt es einmal die Nudeln von der Marke Just Taste. Die haben unterschiedliche, ich glaube, die haben 5 unterschiedliche Nudelarten. Die haben aber alle tatsächlich mega viel Protein, nämlich auch 20 bis 25 Gramm auf 100 Gramm trockene Nudeln und auch wenig, also die bestehen auch fast nur aus Protein quasi. Da kriegt ihr richtig viel Protein drauf. Ich vertrage die vom Darm nicht so gut. Ich glaube, du kannst sie einfach runterfuttern. Ich habe irgendwann die Nase voll von denen gehabt und kann die nicht in allzu riesigen Mengen essen. Und jetzt haben wir eine Alternative davon gefunden. Sag du mal, weil du kaufst die ein.
Von DeCecco Protein Pasta. Die schmecken ein bisschen mehr nach richtigen Nudeln. Also die sind auch aus Weizen und dann ist da so ein bisschen Erbsenmehl irgendwie dazu gemischt. Und die schmecken wie normale Nudeln, finde ich.
Die schmecken ganz wie normale Nudeln. Das sind so, wie heißen die? Rigatoni oder
Runde
oder Penne oder so. Genau, also da merkt man kaum einen Unterschied zu normalen Nudeln. Die haben ein bisschen weniger Protein als jetzt die von Just Taste. ich vertrage die vom Darm deutlich besser und genau, damit hat man das Gefühl, hey, ich esse Pasta und das auf eine relativ gesunde Weise.
Genau, und wie Pia sagt, also wir hatten einige Proteinnudeln, die haben einfach, ich habe die trotzdem runtergespachtelt, aber das stimmt schon, die haben nicht gut geschmeckt und die sind einfach richtig lecker und das ist dann jetzt so von dieser hemdsärmeligen Alltagsperspektive her gedacht, das ist so cool, weil dann könnt ihr euch irgendwie 150 Gramm Nudeln in den Topf hauen und ein bisschen Tomatensauce, ein bisschen Parmesan drüber und dann habt ihr irgendwie ein leckeres Essen und euren Proteinbedarf bei dieser Mahlzeit gedeckt.
Das ist wirklich eins der wenigen Essen. Ich meine, okay, Seitan auch, aber was irgendwie, wenn man wenig Zeit hat, dann macht man ja einfach schnell Nudeln oder was Kinder vielleicht auch ab und zu mal mögen. Also wir haben nämlich hier auch oft das Problem, dass wir dann unterschiedliche Essen für uns und für die Kids machen. Genau, aber damit kriegt ihr irgendwie so viele Alltagsprobleme unter einen Hut. Schnell, einfach, gut mitzunehmen. Für die ganze Familie.
Yes, und das geht eben alles, was wir bis jetzt besprochen haben, auch für Menschen, die sich vegan ernähren. Wenn ihr euch jetzt vegetarisch ernährt, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr eben Milchprodukte futtern könnt. Und da kommt es ein bisschen drauf an, da gibt es Sinn auch zu gucken, okay, wo ist denn wie viel Eiweiß drin? Weil viele Leute denken dann, ja, ich esse ja Joghurt oder irgendeinen Käse. Und wenn man dann guckt, dann ist da oft gar nicht so viel drin. Viel Eiweiß ist aber in Quark, also Magerquark, 12 bis 13 Gramm pro 100 Gramm.
Mit wenig Kalorien.
Mit wenig Kalorien oder Hüttenkäse ist super, Skier ist super, Mozzarella ist super. Da ist überall viel Eiweiß drin.
Zum Quark möchte ich nochmal sagen, weil ich das Gefühl habe, das wissen viele einfach lustigerweise nicht, dass der ist ja relativ bröckelig und das schreckt viele Menschen ab. Ihr müsst euch den einfach mit ein bisschen Wasser anrühren. Ich mache das manchmal auch so, dass ich einfach direkt mehr Quark mir in irgendeiner Schüssel einfach kurz mit dem Schneebesen Eimer und Wasser zack für die nächsten 2-3 Tage schon vorbereite und dann kann ich den nutzen, entweder für mein Müsli oder ich esse Kartoffeln und Quark oder Ofengemüse und Quark und dann kann ich den immer schon angerührt hernehmen, was auch mein neuester Hype ist, Quark mit ein bisschen Tahin noch und Zitrone da drin ist auch super lecker, um das so zum Ofengemüse dazu zu essen.
Schön. Sonst gibt es natürlich die Eier. Super. Also da sind auch tolle B-Vitamine drin, wenn ihr es nicht zu hart kocht oder anbratet, sondern das Eigelb so ein bisschen dotterig weich lasst. Fisch, haben wir schon gesagt, ist auch super Eiweißlieferant. Da hat man, finde ich, fast noch mehr irgendwie dieses ethische Dilemma. Aber das haben wir gesagt, klammern wir jetzt für heute aus. Also Lachs hat auch irgendwie 20 Gramm pro 100 Gramm. Fisch ist ein super Eiweißlieferant. Und was ich jetzt noch interessant finde, ist kurz über Proteinpulver zu sprechen. Weil das gibt es mittlerweile auch aus Erbsen und Kartoffeln und weiß ich nicht was hergestellt. Das heißt, wenn man sich vor allen Dingen vegan ernährt, hat man da auch eine Möglichkeit, seinen Proteinbedarf irgendwie leichter zu decken, wenn man es halt ein bisschen dazu futtert. Auf eine Art ist es ein eben hochindustrialisiert, prozessiert, verarbeitetes Produkt, das jetzt nicht so viel mit gesundem Essen zu tun hat, könnte man denken. Und gleichzeitig ist es eben für viele Leute doch ein guter Deal. Also wenn ich aus ethischen Gründen sage, ich möchte mich vegan ernähren und dann aber ein bisschen so ein Erbsenproteinpulver dazu futter, das ist super. Also das finde ich einfach bedingungslos gut.
Ich habe mich auch gefragt, jetzt zum Beispiel diese Nudeln, die sind ja am Ende auch ähnlich verarbeitet, halt in Nudelform dann halt. Genau. Und selbst, ja, ich meine, ja, selbst ja. Seitan oder Tofu ist auf eine Art verarbeitet natürlich nicht so sehr wie so ein Proteinpulver, aber genau.
Genau, also ich kenne einige Leute, da habe ich schon oft gehört, die dann so geschimpft haben, man, ja, die irgendwie die jungen Leute, die fressen alle so ganz despektierlich, wird dann darüber gesprochen, das Proteinpulver oder wenn es jemand bei uns in der Schublade stehen sieht, meinen die Leute manchmal, hey, sowas isst du? Also meckern da so, aber ehrlich gesagt, ich finde das super und eben so praktikabel. Und bei der Auswahl, denke ich, würde ich einfach darauf achten, dass nicht so viel Zucker drin ist und dann schauen, was euch schmeckt. Also es gibt in der Drogerie was. Ihr findet im Internet auch so biozertifizierte Sachen. Da würde ich einfach ein bisschen rumtesten und dann das nehmen, was euch am besten schmeckt und wieder nicht so viel Recherche oder Gedankenkraft da rein investieren, ob da jetzt wie, wo, welche Mikronährstoffe noch zugefügt sind oder nicht, so, sondern einfach gucken, was schmeckt.
Super.
Schön.
Haben wir das mit den Makronährstoffen ganz gut abgedeckt?
Yes.
Man könnte natürlich jetzt noch was zu Fetten sagen, aber sparen wir uns an der Stelle.
Ja.
Dann kommen wir zu den Mikronährstoffen. Da ist besonders für die Veganer das Vitamin B12 wichtig. Das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt. Das kann man einfach vegan nicht genügend, da wird man einen Mangel entwickeln. Und das Problem ist, dass das schleichend über Jahre passiert.
Und da gibt es auch wieder so Märchen, oder was heißt Märchen? Da ist ja vielleicht auch ein Wahrheitsgehalt dran, dass Leute sagen, ja, früher die Landwirtschaft, die war noch ganz anders und dann waren da nicht so viel Pestizide und dann war das auch auf dem Salat drauf. Und wenn man dann Permakultur hat und überhaupt, und das ändert alles nichts daran, dass einfach Leute, die sich heute in unserer westlichen Welt vegan ernähren, einen Vitamin B12-Mangel entwickeln, wenn sie es nicht substituieren.
Genau, und das ist ja total okay. Also das ist total, ich glaube, es ist inzwischen angekommen, dass man das einfach substituiert und damit ist man fein. Also damit hat man dann seinen Bedarf gedeckt und es ist dann ja oft auch eine ethische Entscheidung, sich vegan zu ernähren. Ich glaube, vegan ist wirklich noch viel mehr als vegetarisch eine ethische Entscheidung bei den meisten Menschen. Und wir haben zum Beispiel unsere Katze, die kriegt veganes Katzenfutter, weil das für uns auch eine ethische Entscheidung war, wenn wir hier die Katze haben. Und da ist halt auch was zugesetzt, was halt die Katze braucht. Das sind ein paar andere Mikronährstoffe und das ist ein super Deal.
Das muss man sich mal geben. Unsere Katze wird vegan ernährt. Ich habe das früher schon mal irgendwo gesehen und dachte ich, Gott, was müssen das für Freaks sein, dass die ihre arme Katze vegan ernähren. Das kann man doch so einem Viech nicht zumuten. Aber ehrlich gesagt, die ist quietschfidel, gesund. Die hat wunderschönes Fell. Die sieht richtig im Saft stehend aus.
Und die kann sich hier auf dem Feld Mäuse holen.
Und die kann sich ein paar Mäuse holen.
Das heißt, die kriegt auch ein bisschen Fleisch. Dafür muss sie sich aber ein bisschen anstrengen.
Schön. Genau, Vitamin B12 kann man so als Depotspritze machen, aber am einfachsten ist es für euch wahrscheinlich, wenn ihr euch einfach so ein, wenn ihr so Tröpfchen euch holt, dann kann man so auf 250 bis 500 Mikrogramm pro Tag oder irgendwie 2.000, 3.000 pro Woche abzielen. Das kann man auch im Blut messen, hat Bier auch mich gefragt, ob wir das diskutieren, aber das wird dann jetzt wieder so kompliziert, dass wir das jetzt einfach auch sein lassen und irgendwann nochmal eine Mikronährstofflabordiagnostik-Folge euch anbieten.
Das machen wir. Mhm. Dann würde ich als nächstes, wo wir gerade bei den Veganern sind, nochmal zum Kalzium kommen. Das ist nämlich, glaube ich, was wir selber erst, nachdem wir die Osteoporose so recherchiert haben, uns so klar wurde mit dem Kalzium, dass das, da müsst ihr als Veganer richtig das mal tracken und drauf achten. Beim Kalzium ist die Empfehlung, dass man das natürlich aufnimmt und eher weniger substituiert, weil das sonst für den Körper schwieriger ist und man eher auch in eine Überdosierung kommt, wenn man substituiert. Also ihr solltet es versuchen, natürlich aufzunehmen und da müsst ihr richtig drauf achten, wenn ihr Veganer seid. Das Problem ist nämlich, ganz kurz Einschub zur Labordiagnostik, das wird im Blut immer in einem richtigen Bereich gehalten, weil das für den Herzmuskeln und andere Muskeln ganz wichtig ist, dass es im richtigen Bereich gehalten wird. Und das Kalzium, was ihr im Blut messt, ist nur 1% von dem Kalzium, was ihr im ganzen Körper habt. Und der Hauptteil vom Kalzium steckt in euren Knochen. Und damit der Körper das im Blut normal hält, baut er das einfach fleißig aus den Knochen auf beim Veganer aus. Und dann werden die Knochen immer schwächer. Das kennt man vielleicht manchmal so von Magersucht oder so auch, dass die dann Knochenbrüche haben. Da ist es auch so, dass der Körper das fleißig aus dem Knochen aufbaut und der Knochen dann vollkommen unterversorgt ist und irgendwann bricht, aber erst nach Jahren. Genau, das heißt, das ist echt was, was ihr auch ganz schwierig tracken könnt, ob ihr da eigentlich genug habt. Also ihr könnt eigentlich nur auf die Einnahme achten, aber ihr könnt nicht wirklich irgendeine Diagnostik betreiben, um zu wissen, habe ich das die letzten Jahre richtig gemacht, oder mache ich das jetzt gerade richtig? Sondern das kriegt ihr eigentlich nur damit hin, dass ihr mal schaut, nehme ich genug ein? Und da ist die Maßzahl eigentlich so 1000 Milligramm am Tag.
Wunderschön. Was sagst du zum Eisen, Frau Allgemeinärztin?
Das kennt man ja gut auch von den Vegetariern. Also jetzt kommen wir schon in den Bereich auch für die Vegetarier. Da ist es oft so, dass die Vegetarier unterernährt sind, weil man das auch, das ist einfach vor allem im Fleisch drin. Und wenig im Gemüse, in grünem Gemüse ist es vor allem drin. Aber das essen wir oft nicht, also wir essen ja nicht so viel Brennnessel oder Spinat oder so, dass wir damit unseren Eisenbedarf decken. Das lohnt sich, das irgendwie einfach mal zu messen, das Speichereisen. Dann wisst ihr, wo ihr da liegt. Und wenn ihr zu wenig Eisen habt, dann seid ihr einfach oft müder, habt weniger Blut, es gibt eher Haarausfall. Ihr seid einfach nicht so sehr im Saft, wenngleich sich ein Körper auch daran gewöhnt. Also schaut einfach, wenn es euch super gut geht, dann müsst ihr das auch nicht unbedingt messen. Aber wenn ihr irgendwie das Problem habt oder das Gefühl habt, ihr steht nicht richtig im Saft, das hat keine Langzeitfolgen, wenn ihr davon zu wenig habt. Aber dann könnt ihr es einfach mal bestimmen und schauen, ob es euch besser geht, wenn ihr da ein paar Kapseln dazu nehmt. Was übrigens nicht so bekannt ist, hat man auch erst vor kurzem rausgefunden, wenn man es substituiert, soll man es nur jeden zweiten Tag substituieren. Es wird dann vom Körper besser aufgenommen. Ansonsten gewöhnt sich der Magen-Darm-Trakt daran und reguliert seine Rezeptoren wieder nach unten. Also jeden zweiten Tag die Kapsel.
Da schau her, habe ich auch noch was gelernt heute. Das wusste ich nicht. Wir haben auf unserer Liste noch das Vitamin D stehen, da gibt es eine eigene Podcast-Folge zu. Es wird ja in der Haut über Sonnenstrahlung maßgeblich synthetisiert. Außerdem ergibt es für die meisten Leute Sinn, das zu substituieren, in meinen Augen. Nichtsdestotrotz ist es auch in fettigem Fisch, zum Beispiel auch im Eigelb wieder drin. Also spielt bei der Ernährung und eben der vegan-vegetarischen auch nochmal mehr eine Rolle dadurch. Dann habe ich noch Omega-3-Fettsäuren aufgeschrieben. Da gibt es ja das EPA und das DHA. Und dann heißt es oft, ja, im Leinöl, da sind auch so viele Omega-3-Fettsäuren drin. Das stimmt, aber das gute Omega-3, das ich im fettigen Fisch zum Beispiel habe, das muss da weiter synthetisiert werden von dem Enzym. Und da gibt es eine hohe genetische Variabilität. Und die allermeisten Leute haben eine zu geringe Enzymaktivität, um das in ausreichendem Maße herzustellen. Das heißt, wenn ihr euch vegan-vegetarisch ernährt, dann ergibt es aus meiner Sicht auch Sinn, das zu substituieren. Und da gibt es auch vegane Präparate mittlerweile aus Algen. Das ist eine super Idee aus meiner Sicht.
Genau, das ist wichtig für diverse Prozesse auch im Körper, besonders aber auch fürs Gehirn und das Herz-Kreislauf-System, Demenz vorbeugend und so weiter.
Genau, ist die Datenlage ein bisschen unübersichtlich, aber aus unserer Sicht ergibt das absolut Sinn. Und dann gibt es vielleicht noch so ein paar kleinere Spots, die wir jetzt einfach nennen können. Also das Jod ist auch im Seefisch vor allen Dingen drin, ein bisschen in den Milchprodukten. Dem Salz ist es häufig zugefügt, beziehungsweise könnt ihr das nutzen und habt dann da eine Quelle. Sollte man aber auch auf dem Schirm haben, genauso wie das Zink. Fürs Immunsystem wichtig, auch für die Proteinsynthese, also dass das Protein gut genutzt werden kann, wenn ihr es dann gefuttert habt. Das Selen ist auch wieder in Fisch, in Eiern und in Paranüssen. Paranüsse sind richtige Selenbomben. Wenn ihr die zu Hause stehen habt und ab und zu so eine snackt, seid ihr da eigentlich schon ganz gut abgedeckt. Und jetzt habe ich hier noch mehr stehen, aber ich glaube, das sind eigentlich die Sachen, die jetzt wirklich relevant sind.
Super. Ich fasse nochmal zusammen. Genau, also die Proteine haben wir ausreichend mit euch besprochen. Darauf achtet ihr und bei den Mikronährstoffen ist das Allerwichtigste das Vitamin B12 für die Veganer und dann das Calcium noch, vor allem auch für die Veganer und auch für die Vegetarier, je nachdem das Eisen, Vitamin D, Omega-3 und wir hatten jetzt noch Jod, Zink und Selen nochmal so als kleinere Prozesse genannt. Und damit würde ich sagen, haben wir es jetzt ganz gut abgerundet. Fehlt dir noch was, Moritz?
Nein. Guten Appetit.
Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal.